Britannia. So schön rollen kann das selbst ich nicht. Herrsche Britannien. Nicht mehr über die Weltmeere, aber doch wenigstens wieder ganz allein über die eigenen Belange. So zumindest ist der Brexit-Plan. Und demnächst ist es ja auch soweit. Bald ist Weihnachten, dann nur eine Woche später schon der 1. Januar. Und Großbritannien ist raus aus der Europäischen Union. Thomas Spickhofen ist unser Korrespondent in London. Himmel hochjauchzend oder zu Tode betrübt? Wie würden Sie die aktuelle Gemütslage der Briten beschreiben, Herr Spickhofen?
Wahrscheinlich nicht so hymnisch, wie wir es gerade gehört haben, bei diesem eigentlich ja sehr wunderschönen Stück Rule Britannia. Bei den meisten hier dürfte es irgendwas zwischen leiser Hoffnung auf bessere Zeiten und einer dunklen Ahnung von schwierigen Wochen sein, die da vor uns liegen. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie man fragt. Es gibt sicherlich so ein paar Brexit-Freunde, die sagen, ah super, eher himmelhoch jauchzend, jetzt sind wir wirklich alle Fesseln los, ob nun mit Deal oder ohne. Aber es gibt eben auch eine Menge Leute, die voller Skepsis da hingucken. Es sind ja auch merkwürdige Zeiten. Es gibt eben dieses eine Großthema, das die ganze Welt dominiert, Corona. Und es gibt dann hier dieses andere Thema, das die Politik und Gesellschaft jetzt schon über Jahre bestimmt hat. Das die Briten ja auch ganz gern ein bisschen der ganzen Welt aufgedrückt haben. Viele sind genervt und oft höre ich, die haben uns doch versprochen, let's get Brexit done. Warum ist es denn noch nicht so weit mit Brexit done? Kann man nicht mal über was anderes wieder reden? Das sagen selbst eingefleischte Remainer.
Brexit means Brexit. So einfach wie Theresa May das gesagt hat, ist es eben doch nicht. Über die aktuelle Befindlichkeit des Landes und der Menschen, wie die Briten in die Zukunft blicken, was sie erwarten und hoffen und was Europa gerne hätte und vielleicht auch vermissen wird, darüber wollen wir jetzt reden, Herr Spickhofen. Ich bin Petra Waldvogel.
SWR aktuell, Weitwinkel.
Rule Britannia, Herr Spickhofen, die inoffizielle Nationalhymne der Briten, die wir vorhin kurz angespielt haben, entstanden im 18. Jahrhundert, dem Beginn der großen Zeit des britischen Empire. Ist es das, wonach sich Großbritannien sehnt, die Rückkehr zu den sogenannten guten, den großen alten Zeiten?
Also ganz bestimmt nicht ist es das Empire, nach dem man sich zurücksehnt. Dieses Reich, von dem berühmterweise nie die Sonne untergehen konnte, weil es so weit umspannend den Globus erreichte. Ich glaube, ein paar Impulse, warum die Menschen auch damals für den Brexit gestimmt haben und was dann so schnell verknüpft wird mit, die wollen das alte Empire zurück. Also ein paar Impulse sind so ein realer Verlust einer besseren Welt. Das betrifft vor allem den Norden des Landes. Dort haben wir ja Landstriche, in denen mal die Montanindustrie, die Kohleindustrie ganz stark war und in denen Maggie Thatcher die Pütz, ich sag's mal verkürzt, einfach dicht gemacht hat in den 80er Jahren und diese Region so ein bisschen sich selbst überlassen hat. Und die fühlen sich zurückgelassen. Und da hat sich, glaube ich, vieles damals in diesem EU-Referendum wiedergespiegelt, in der Hoffnung, wir wollen die Kontrolle zurückhaben über unser Geld, unsere Gesetze, unsere Küsten, unsere Grenzen, aber wir wollen so ein bisschen die Kontrolle über unser Leben zurückhaben. Man hat uns in ein Nichts gestoßen, man hat auch nichts dann für uns getan. Und ich glaube, das ist so eher die gute alte Zeit, die Menschen sich so ein bisschen zurückwünschen.
Es geht darum, die Kontrolle wieder zu bekommen, die volle Souveränität. Und so wirklich als Europäer fühlen sich die Briten gar nicht, nicht genug jedenfalls, um Rechte und Pflichten mit Europa, sprich der EU, zu teilen.
Ja, es ist eine schwierige Geschichte zwischen den Briten und dem Kontinent. Es war ja auch kein leichter Zugang für die Briten zu Europa. Also sie haben damals mehrfach angeklopft, sind vor allem von den Franzosen, von de Gaulle zurückgewiesen worden. Zweimal hat er ganz klar, laut und vernehmlich non gesagt, nein, und hatte dann immer so hinzugefügt, die sind anders als wir. Die passen nicht so richtig dazu. Er hat ja selbst eine ganze Zeit hier in London gelebt, de Gaulle, im Exil. Und es ist schon ein anderes Nationalbewusstsein, es ist ein anderes Selbstverständnis, es ist eben doch ein altes Seefahrervolk und bei Versen wie Rule Britannia merkt man das ja auch. Das ist so ein Gefühl, dass dann auch die engen Kaimauern in der Europäischen Union, diese Brüsseler Beton- und Glaspaläste einfach zu eng geworden sind, dass man sich da ein bisschen eingeschlossen gefühlt hat und diese ever closer Union, also diese immer enger zusammenwachsendere politische Union, die wollen wir nicht und ich glaube, das ist bis heute auch tatsächlich erhalten geblieben. Also insofern Ihre Frage, fühlen die sich als Europäer? Nee, als diese Art von Europäern fühlen sie sich nicht. nicht.
Die Briten wollen einfach nur britisch sein, aber auch das ist gar nicht so einfach. Dafür muss man nämlich posch sein, wie ihre Kollegin Imke Köhler erfahren hat. Darum dreht sich in Großbritannien alles oder doch sehr vieles und posch heißt schick, vornehm und wer in England hoch hinaus will, der sollte sich wenigstens posch anhören. Sophie Scott, Professorin für kognitive Neurowissenschaft am University College London, sagt:
We are very, very alert to signs of social status.
Wir achten sehr stark auf die Dinge, die etwas über den sozialen Status verraten. Das findet man in jeder Kultur, aber ganz besonders bei den Briten.
I mean, every culture is, but the British really are.
Hier ist mehr als anderswo der Akzent entscheidend.
A lot of what people complain about when they're talking about regional accents.
Was Leute monieren, wenn es um regionale Akzente geht, sind Akzente, die der Arbeiterklasse zugeschrieben werden oder ländlichen Gegenden oder armen Leuten.
Poor people.
Das Londoner Cockney, der Schauspieler Danny Dyer, spricht, wird gerne herablassend belächelt. Wobei Kritik an der Aussprache auch eine Form von Rassismus sein könne, sagt Professorin Scott.
Eine Zeit lang gab es bei Radio 4 einen Programmansager, der einen jamaikanischen Akzent hatte. Und die Leute sind schier ausgeflippt und haben so getan, als könnten sie ihn nicht verstehen. Aber in Wirklichkeit ging es darum, dass der Mann hörbar ein Schwarzer war. Und das mochten sie nicht.
Für die Briten sei es bequem, über die Sprache anderer zu lästern, sagt Professorin Scott. Denn es eröffne die Möglichkeit, den anderen als mangelhaft abzustempeln und damit Vorurteile auszuleben. Gelästert wird in alle Richtungen. Die Oberschicht lästert über die Unterschicht, aber die Unterschicht auch über die Oberschicht. Vor allem, wenn jemand so aufreizend abgehoben spricht, wie der konservative Fraktionschef und Multimillionär Jacob Rees-Mogg.
Let me indulge in the flocksy-knocking nihilopilification of judges of the European Union. Let me quote from the book of Amos about judges of the European Union.
Professorin Sophie Scott kommentiert Rees-Moggs Art mit den Worten:
He to me sounds like someone who's absolutely going to great lengths.
Für mich klingt er wie jemand, der sich sehr bemüht, extrem vornehm und entspannt zu wirken. So wenig berührt von euren kleinen Problemen.
Oh, so very posh, so laid back, so unbothered by your tiny concerns.
Für mich klingt das einfach nur komisch. Nun ist Jacob Rees-Mogg selbst bei den Tories wirklich eine Art Exot. Klingt also seine Art zu sprechen auch für viele Briten sehr affektiert, albern?
Also ich glaube, die Professorin Scott hat das ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, das klingt tatsächlich für die meisten affektiert. Das ist es ja auch. Und er zelebriert das ja auch. Das ist das Entscheidende. Also er möchte ja sich gern mit seinem ganzen Habitus abheben von diesen Niederungen und den Kleinteiligkeiten des einfachen Volkes. Ich würde fast sagen, des Plebs. Er wirkt oft überheblich, belehrend und arrogant. Er macht damit auch zu einem Gesicht dieses kleinen, aber einflussreichen Teils der Gesellschaft, macht er sich selbst. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Bild, dieses legendäre hier in Großbritannien, auch in Deutschland bekannt ist, das er vor einem guten Jahr im Unterhaus geboten hat. Da hat er sich mal quer über die Bank geflegelt in der ersten Reihe. Da kam so diese ganze Herablassung und diese Selbstgefälligkeit bestens zum Ausdruck, glaube ich.
Jacob Rees-Mogg muss man nicht unbedingt als Vorbild nehmen, aber wer Erfolg haben und dazugehören will, heißt es, der muss wenigstens sprechen wie Boris Johnson. Sprache ist sozialer Status, aber und das funktioniert ja in beide Richtungen. Wie wir gehört haben, von oben nach unten und von unten nach oben. Wieso ist den Briten sozialer Status überhaupt so wichtig?
Sozialer Status, tja, ist ja hier in Großbritannien wichtiger als in Deutschland. Ich würde auch sagen, dass in Deutschland sozialer Status nicht unwichtig ist. Es ist ganz allgemein so. Er drückt sich dann halt gern auch in der Automarke aus. Was ich hier bemerkenswert finde, das ist, dass eben doch sehr konkrete Lebensläufe daraus abgeleitet werden können. Also wer dazugehört und das eben auch zeigen kann, ob jetzt durch Geld oder durch Land oder durch ein Schloss oder andere Dinge, der hat eben einen ganz anderen Zugang zu Ausbildungen, zu Privatschulen, zu Praktika sogar, weil die Netzwerke aus den Elternhäusern mitgebracht werden, zu beruflichen Möglichkeiten, also viel mehr Möglichkeiten als einer, der eben diesen Status nicht mitbringt und auch nicht zeigen kann.
Es klingt schon so ein bisschen auch nach Adel oder eben nicht Adel und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Großbritannien immer noch eine Monarchie ist?
Ja, sagen wir mal so, die Monarchie hat natürlich ganz fein ausziselierte Möglichkeiten, den sozialen Status zu heben. Immer nur so ein bisschen geringfügig, aber eben doch so, dass man es sehen kann. Also zum Beispiel durch einen der vielen Orden oder der Titel, die vergeben werden. Das wird ja wirklich zweimal im Jahr richtig übers Land abgeworfen und das hebt so ein bisschen den sozialen Status. Oder wenn ich zur Gartenparty der Queen eingeladen werde. Das hebt alles meinen sozialen Status und naja gut, wenn man es wirklich zu was gebracht hat, dann kriegt man sogar eine Audienz bei der Queen. Dann ist man aber im sozialen Status wirklich ganz oben gelandet.
Deswegen kriegen es wahrscheinlich auch so wenige, weil da ja, ganz da, oben da eben auch wenige sind.
Fein ausgewählt.
Ja.
Fein ausgewählt.
Sind die Royals so etwas wie der gemeinsame britische Nenner?
Also es ist zumindest was, wozu jeder Brite eine Meinung hat. Hm. Es ist so ein bisschen was, ein gemeinsamer britischer Nenner, weil es so unantastbar durch diese Person der Queen geworden ist. Das war ja auch nicht immer so. Also ganz große Krise erfuhr sie durch den Tod von Diana und all das, was damit zusammenhing. Aber die Queen persönlich, ihre Standhaftigkeit, mit ihrer Robustheit, mit ihrer Klugheit, mit ihrer Ansprache an ihre Untertanen über die Jahre hinweg und jetzt gerade in diesen krisenhaften Zeiten hat, glaube ich, mit dazu beigetragen, dass man sich mehrheitlich zumindest bei den Briten doch nochmal darauf einigen kann, ja, das ist eine gute verbindende Klammer für uns.
Mehrheitlich ja, aber immerhin ein Fünftel, habe ich gelesen, der Briten sind für die Abschaffung der Monarchie. Mhm. Und zu diesem Abschaffungsfünftel gehört auch Graham Smith von der Organisation Republic. Und der Brexit, meint er, ist ein gutes Beispiel dafür.
In den zwei Wochen nach dem Brexit-Referendum zum Beispiel, als der Premierminister zurückgetreten und sowohl die regierenden Tories wie auch die oppositionelle Labour-Partei beide in interne Kämpfe verstrickt waren, da wurde das Land ohne Führung gelassen. Es herrschte damals große Unsicherheit. Wir hatten rassistische Spannungen und Anschläge auf Minderheiten und die Queen war nirgendwo zu sehen. Nicht ein Wort, nicht eine Rede, nicht ein Kommentar. Dabei ist das genau der Moment, in dem sich ein Staatsoberhaupt zu Wort meldet, in dem es redet und die Nation beruhigt.
Das klingt jetzt ganz anders, als was Sie eben ganz kurz angerissen haben, dass die Queen in diesen Krisentagen eben doch sehr präsent ist und bei ihren Untertanen. Liegt das an Corona oder woran liegt das?
Ja, das liegt auch an Corona, aber so wie sie bei ihren Untertanen vorhanden ist, ist es ihr auch nur möglich, dort zu sein. Das, was Graham Smith anspricht, ist ja im Grunde so eine Lücke in der Verfassung, in der Konstitution dieses Landes. Und er spricht da einen wunden Punkt an. Ich finde, da kann man wirklich gut sehen, sowohl nach dem Brexit-Referendum wie auch in den folgenden Turbulenzen rund um Theresa May und im vergangenen Jahr diese verschobenen Parlamentssitzungen und die Aussetzung des Parlaments. Da ist eben kein Staatsoberhaupt mit einem politischen Mandat, sondern, wie Sie sagen, bei Corona kann man gute Worte ans Volk geben, aber diese Queen, diese Monarchie hat kein politisches Mandat. Das ist anders als in Deutschland. Wenn Sie sich erinnern an die Jamaika-Verhandlungen 2017, glaube ich, war es, als die platzten und auch eine allgemeine Ratlosigkeit herrschte, wie geht es denn jetzt weiter? Da war es der Bundespräsident, der gesagt hat, bitte alle antreten bei mir im Schloss Bellevue, wir reden doch mal darüber, ob da nicht sich doch was machen lässt, bevor ich hier Neuwahlen ausrufe. Das ist ein Mann mit einem politischen Mandat und genau sowas ist hier nicht vorhanden. Das ist eine Lücke zwischen der Exekutive und dem Nichts nach oben. Das ist in der Tat ein Vakuum. Das machte sich in diesen Brexit-Jahren besonders bemerkbar und die Queen oder die Royals können da nur gute Worte machen, aber sie können nicht politisch eingreifen.
Und da ist auch kein Wille da, das zu ändern von irgendeiner Seite?
Naja, also die Briten berufen sich ja dann gerne darauf, dass sie eine 400 Jahre alte Demokratie sind, dass sie die Mutter der Demokratie sind und dass sie ein uraltes Parlament haben und schon ganz andere Stürme überstanden haben. Sie haben keine aufgeschriebene Verfassung, sie haben kein aufgeschriebenes Grundgesetz, sondern das ist eher eine stille Übereinkunft. Aber diese ungeschriebene Verfassung hat eben tatsächlich schon andere Stürme überstanden als manche Verfassung, die wir in Deutschland hatten. Und darauf verweisen sie nicht zu Unrecht, dass sie mal wieder sagen, komm, gerade ihr Deutschen müssen uns nichts über Demokratie und Verfassung erzählen. Wir haben hier schon ein paar Jahrhunderte hinter uns und das hat doch auch funktioniert. Das hat ja auch ein paar Vorteile, aber es gibt eben gelegentlich auch ein Vakuum und ich finde, gerade in diesen Brexit-Jahren konnte man das sehr gut sehen.
Wobei Sie, wie Sie gesagt haben, dass dann es in der Corona-Pandemie dann quasi wieder zurechtgerückt haben, ganz anders als Boris Johnson, dessen Corona-Management war ja ein ziemlich katastrophaler Schlingerkurs. Wie übel nehmen ihm die Briten das?
in den Umfragen schon ziemlich übel, weil man da ja auch gesehen hat, dass es eben in anderen Ländern anders gelaufen ist, besser gelaufen ist. Man fühlte sich hier von dieser Regierung manchmal auch so ein bisschen hinters Licht geführt. Also nicht nur, dass sie rumschlingerte, sondern es wurde einfach Unsinn erzählt. Ich kann mich erinnern, dass zu Beginn der ganzen Geschichte sie erst mit den Tests überhaupt nicht zurechtkamen und sagten, ist überhaupt nicht wichtig. Dann stellten sie fest, nee, mit dem Argument kommen wir nicht mehr lange durch, weil es ist doch wichtig. Da versprachen sie, zum 1. Mai werden wir 100.000 Tests am Tag haben. Klang irre. Dann waren sie am 1. Mai tatsächlich bei 100.000. Dann stellte sich auf Nachfrage raus, naja, das sind nicht gemachte Tests, sondern das sind Tests, die das System verlassen haben. Das heißt, die wurden verschickt an Testzentren, Arztpraxen und so weiter. Das war so ein Punkt, wo ich und ich glaube auch viele Briten dachten, ey, ihr führt uns doch hier an der Hecke entlang. Das ist nicht richtig, was ihr da erzählt. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, die nächsten Wahlen, die sind noch weit hin. Dann wird Corona lange hinter uns liegen und Johnson wird sicherlich auch nicht müde sein, die Früchte des Brexits bis dahin aufzuzählen. Da wird er sicherlich Früchte finden. Ist ein hervorragender Wahlkampfer. Also insofern, das Übelnehmen in Umfragen, glaube ich, ist noch kein Abwählen in 4 Jahren.
Was halten die Menschen auf dem Land, soweit man das so pauschal überhaupt sagen kann? Denn vom Brexit waren sie auch mehrheitlich dafür?
Ja, der Brexit ist ein Phänomen des Landes. In der Tat, in den urbanen Regionen, wie zum Beispiel London, gab es eine Zustimmung zur EU von 60-70%. Auf dem Land hat sich das ein bisschen umgedreht. Das hängt dann aber auch bei der Motivfrage davon ab, wo sie nachfragen. Wenn sie im Süden von England, in der eher poscheren Region mal nachfragen, dann spielt da tatsächlich sowas wie, wir haben nichts mit dem Kontinent zu tun, wir können unsere Dinge am besten selbst regeln rein. Im Norden des Landes ist es schon anders, wenn Sie in Fischereiregionen fahren, wenn Sie in die Umgebung der alten Püttregionen fahren, dann ist es eben so dieses, wir sind zurückgelassen worden. Uns ist alles Mögliche weggenommen und nichts Neues gegeben worden. Und das war da auf dem Land dann eher der Impuls, für den Brexit zu stimmen.
Und sind immer noch und deshalb auch für Boris Johnson, oder hat sich das doch ein bisschen gedreht, weil er eben halt doch nicht ist wie Sie?
Sie wissen, dass er nicht ist wie Sie, aber Sie trauen ihm zu, dass er Ihre Interessen vertreten kann. Da gab es ja ein sehr interessantes Phänomen bei den Wahlen im vergangenen Jahr, dass er nämlich die sogenannte Red Wall, also Labour-Hochsitze, erobern konnte. Und das waren alles Brexit-Wähler, die des Kurses ihrer eigenen Labour-Partei überdrüssig waren, die ja unter Jeremy Corbyn lange hin und her geschlingert ist. Was will sie nun eigentlich? Und da haben eben genau diese Brexit-Wähler aus den nördlichen Regionen gesagt, gut, komm, der ist zwar ein Konservativer, dieser Boris Johnson, und irgendwie auch so ein bisschen Vertreter dieser poschen Klasse, aber das ist einer, der uns jetzt im Wahlkampf eigentlich nur ein einziges Versprechen gemacht hat, nämlich let's get Brexit done, lass uns den Brexit endlich über die Bühne bringen, und deshalb hat er diese ganzen Hochburgen von Labour im Norden erobert.
Und Sie haben es ja schon gesagt, er ist ein guter Wahlkämpfer, weil er eben auch gut reden kann, und das ist ja fast schon sowas wie eine britische Nationalleidenschaft.
And he thinks that they're in the Kremlin and in Tehran
Auch Boris Johnson ist durch die Schule der großen Redekunst gegangen. Und nicht irgendeine. In der Oxford Union hat Johnson gelernt, das ist einer der traditionsreichsten Debattierclubs im Vereinigten Königreich. Seit fast 200 Jahren gibt es ihn. Er hat eigene Gebäude im Herzen von Oxford und die Debattenkammer darin atmet ein bisschen britisches Unterhaus. Johnson konnte früh üben. Die Sitzreihen befinden sich einander direkt gegenüber. Die Redner stehen an kleinen Pulten, die aussehen wie die im britischen Parlament. Eröffnet wird die Debatte vom Präsidenten.
We will now move to the motion before the House this evening, which is, this House believes Britain should be ashamed of Churchill.
Der große wöchentliche Debattenabend der Oxford Union ist der Donnerstagabend. Da geht es dann um Fragen wie, muss sich Großbritannien für Winston Churchill schämen? Oder ist es unmoralisch, ein Milliardär zu sein? Oder ist der Islam eine Religion des Friedens?
On a factual point, you said that Islam was born in Saudi Arabia. Islam was born in 610 AD. Saudi Arabia was born in 1932 AD. So you were only 1322 years off.
Bei den Debatten in den Debattierclubs geht es nicht um Konsens oder Ausgewogenheit, sondern um ein klares Für und Wider, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Witz. Es geht darum, die Unterschiede sichtbar zu machen.
Und gut streiten, gut debattieren zu können, und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, zumindest in den vergangenen Jahren gewesen. Da wurde recht viel gestritten. Seit dem Brexit-Referendum scheint die politischen Lager kaum mehr irgendwas zu verbinden. Oder ist das dann doch eine reine Außensicht?
Also ich glaube, die politische Landschaft hat sich schon polarisiert in diesen Jahren. Das Wort Kompromiss hat jetzt in den Jahren, in denen ich hier lebe, deutlich einen negativen Touch bekommen. Kompromiss ist so gleich Niederlage und zwar vollständig. Wenn Sie sich mal das Ergebnis des Referendums angucken, das ist 52-48 ausgegangen und trotzdem wurde es als entweder vollständiger Sieg auf der einen Seite oder vollständige Niederlage auf der anderen Seite wahrgenommen und anerkannt. Genau das war es ja eigentlich nicht, aber dieser Mittelweg, der sich angesichts eines solchen Ergebnisses ja geradezu aufdrängt und den übrigens, finde ich, Theresa May versucht hat zu beschreiten, der war offenbar vor allem für die, die sich eben vollständig als Sieger fühlten, überhaupt nicht begehbar.
Und für den Mittelweg wurde Theresa May ja komplett abgestraft. Mhm. Unterschiede scheint es tatsächlich viele zu geben und die scheinen nicht mehr aufeinander zugehen zu können. Herr Spiekhoffen, wie einig ist dieses Vereinigte Königreich überhaupt?
Das ist eine Sorge, die eine Menge Leute haben, dass die Polarisierung vielleicht so tiefe Gräben produziert hat, dass man gar nicht so weiß, wer soll denn da jetzt Brücken drüber bauen können. Bevor Corona begann, gab es hier zum Beispiel Berichte darüber, dass es offenbar einen Think Tank, eine Debattierrunde gibt, in der darüber geredet werden soll, wie kann man dieses Land denn wieder etwas stärker zusammenführen, wie kann man etwas mehr Common Sense, Gemeinschaftssinn wiederherstellen. Angeblich soll auch das Königshaus, angeblich sogar Prinz Charles persönlich daran beteiligt gewesen sein. Wir haben nie eine Bestätigung dafür bekommen und irgendwann kam durch die Corona-Krise auch gar kein Bericht mehr darüber. Aber es gibt Leute in der Tat, die sich Sorge darüber machen, dass das Land innerlich auseinanderbrechen könnte.
Und nun naht der 31. Dezember, dann ist Brexit dann, egal wie. Schottland will ein neues Referendum, Wales droht mit Abspaltung und dann ist da auch noch Nordirland. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Vereinigte Königreich zumindest anteilig auseinanderbricht? Was denken Sie, Herr Spiekhoffen?
Also das schottische Unabhängigkeitsreferendum ist tatsächlich eine Gefahr für die Einheit des Landes, für dieses Vereinigte Königreich. Wir haben im Mai kommenden Jahres Landtagswahlen in Schottland. Davon wird viel abhängen. Die SNP, die regierende Partei dort, führt in den Umfragen mit weit über 50%. Und ihr Hauptthema ist tatsächlich ein zweites Unabhängigkeitsreferendum, das sie dann möglichst früh auf den Weg bringen will. Ob es dann tatsächlich zu einer Abspaltung kommt, muss man dann abwarten. Auch in den Umfragen vor dem Referendum 2014 war eine Mehrheit der Leute für die Abspaltung. Am Ende war es 55-45 für den Verbleib im Vereinigten Königreich. Da hängen auch viele wirtschaftliche Abhängigkeiten dran, weil man zum Beispiel in Glasgow oder in Edinburgh sagt, klar ist für uns die EU wichtig, klar wollen wir gute Kontakte nach Brüssel, aber unsere allerengsten Partner sitzen hier 10 Kilometer von unserer Grenze entfernt, nämlich in England. Also das ist nicht so ganz einfach, dass man sagen kann, wir verlassen das jetzt einmal. Nordirland ist noch ein bisschen anders, da gibt es einen klaren Weg zu einem Referendum für eine Vereinigung mit der Republik Irland. Der Weg ist im Karfreitagsabkommen festgeschrieben, da wird niemand dran zubbeln und im Moment sieht es auch nicht so aus, als ob es zu einem Referendum jetzt in nächster Zeit kommen könnte.
Herr Spiekhoffen, wir zeichnen diese Sendung ja schon heute am Donnerstagnachmittag auf. Die Frist für einen Nach-Brexit-Handelsvertrag ist längst abgelaufen. Es wird noch eine extra Meile lang verhandelt. Es gibt widersprüchliche Meinungen, ob ein Deal machbar sei oder nicht. Wie wichtig ist diese Frage Deal oder No Deal für die Zukunft des Vereinigten Königreichs, dass es eben keine weiteren Abspaltungstendenzen gibt?
Das kommt ein bisschen drauf an, wen Sie fragen. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, wir brauchen den Deal nicht. Wir kommen ohne die Fesseln der Europäischen Union viel besser zurecht. Seht doch her, wir haben mit Japan schon einen Deal geschlossen, wir haben mit Singapur eingeschlossen, wir werden mit Washington einschließen. Hauptsache, wir sind nicht mehr von den Regularien der EU abhängig. Hauptsache, wir hängen nicht mehr in diesen Fesseln drin. Diese Leute wird es sicherlich geben und die werden auch sagen, natürlich wird das die Einheit des Landes stärken. Ja, solche Leute gibt es. Aber ich glaube, die Mehrheit der Menschen sagt, es ist nicht gut, wenn wir ohne Abkommen aussteigen. Interessanterweise hat in den vergangenen 3-4 Wochen das Interesse am Brexit doch rapide wieder zugenommen, weil die Menschen nun langsam ahnen, oh, das könnte auch mit meinem Alltag direkt was zu tun haben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel als Brite einen Sommerurlaub 21 planen und auf dem Kontinent Urlaub machen wollen, Frankreich, Spanien, Portugal, also wo die Briten so gerne in Urlaub hinfahren, dann müssen Sie sich die sehr konkrete Frage stellen, kann ich eigentlich meinen Führerschein dann noch nutzen? Und wenn es keinen Deal gibt, dann kann man nur sagen, nein, dann gilt der Führerschein nicht mehr. Sie müssen sich die Frage stellen, meine Auslandskrankenversicherung, die ich ja im EU-Gebiet habe ich die dann auch noch weiterhin? Kann man auch nur ganz klar sagen, wenn es keinen Deal gibt, Nein, dann gibt es diese Auslandskrankenversicherung nicht mehr. Das sind jetzt so konkrete Momente, wo die Leute merken, oh, es könnte auch mich betreffen. Auch die Warnhinweise aus der Wirtschaft werden immer stärker, dass bestimmte Produkte nicht mehr so schnell geliefert werden können, dass andere Produkte teurer werden, dass es Umstände geben wird, dass möglicherweise Regale leer sein werden. Also die Leute merken es langsam sehr konkret, dass es durchaus negative Folgen haben kann.
Auch für das künftige Verhältnis von Großbritannien und der EU ist die Dealfrage entscheidend. Wir bleiben Freunde, das sagt man ja gern, wenn eine Ehe auseinanderbricht oder eine Beziehung. Und Freunde bleiben, das wollen nach dem Brexit ja auch Großbritannien und die Europäische Union. Aber ist es wirklich so einfach, so realistisch, zumal die Trennung so mühsam und unschön verläuft?
Ja, zum Glück war es ja keine Liebesehe, die das von vornherein war. Das macht es vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen einfacher. Nach einer, in der Tat, Sie sagen, sehr schwierigen Zeit dieser Verhandlungen, in denen, glaube ich, auch viele Enttäuschungen auf beiden Seiten produziert wurden, dann doch nochmal zu sagen, komm, wir werden weiter in dieser WG zusammenwohnen, die sich Europa nennt, ob du nun Teil unseres Europäischen Unionsprojektes bist oder ob du sozusagen ein Gästezimmer in diesem gemeinsamen europäischen Haus hast. Wir werden schon eine gemeinsame Eingangstür haben, wir werden hier schon irgendwie miteinander zurechtkommen müssen. Also insofern bin ich da perspektivisch optimistisch, dass sich das auch ein klein bisschen wieder einringt.
Weihnachten naht, Herr Spickhofen, und das ist ja auch die Zeit des Wünschens. Haben Sie einen ganz bestimmten Wunsch, den Sie den Briten wünschen und uns in der EU?
Also den Briten würde ich wünschen, dass sie ihre Lebensfreude, ihre Kreativität wieder mehr ausleben können. Das ging jetzt in diesen ganzen Monaten mit Corona und auch mit den Jahren des Brexits nicht so richtig. Dabei ist dieses Land voller Lebensfreude, voller unglaublich freundlicher Menschen, voller hilfsbereiter Menschen. Das geht manchmal so ein bisschen verloren. Ja, und der EU oder uns Deutschen würde ich wünschen, dass wir die Briten nicht einfach für Spinner halten. Dass wir nicht denken, alle sind so wie Boris Johnson, sondern dass wir sie als Freunde achten und auch behalten, auch wenn uns manche Entscheidung ihrer politischen Führung vielleicht nicht immer gefällt.
Wäre schön, wenn das tatsächlich in Erfüllung ginge, ein solcher Weihnachtswunsch. Vielen Dank, Herr Spickhofen.
Sehr gern.
Das war Farewell Britannia, Abschied vom Königreich, der SWR aktuell Weitwinkel mit unserem Großbritannien-Korrespondenten Thomas Spickhofen. Ich bin Petra Waldvogel, Ihnen allen danke fürs Zuhören. Und wenn Sie Lust haben auf mehr Geschichten, Begegnungen und Hintergründe, Sie finden diesen und andere SWR aktuell Weitwinkel auch als Podcast in der ARD-Audiothek, auf Spotify oder iTunes. Und wenn Sie uns auf iTunes hören, dann freuen wir uns auch über Ihre Bewertung.